Moin moin! Liebe Leute, bei uns am Tisch für drei, bei Andreas Möcker und mir sitzen ja häufiger mal Feinschmecker und Besseresser, aber heute dürfen wir mit jemandem sprechen, der die Feinschmeckerei zu seinem Beruf gemacht hat.
Und wir feiern ein besonderes Jubiläum mit einem ganz besonderen Gast. Seit einem halben Jahrhundert berichtet der Feinschmecker über Spitzenküche, Weinkultur und kulinarische Trends. Zu Besuch bei uns, beziehungsweise wir sind zu Gast bei ihr, die Chefredakteurin des Magazins, Gabriele Heinz. Das Blatt feiert gerade Jubiläum und du nimmst dir trotzdem Zeit für uns. Vielen, vielen Dank, liebe Gabriele. Wie schön, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Ja, herzlich willkommen bei uns im Jahreszeitenverlag in Hamburg. Ich freue mich auch sehr, dass wir heute die Botschaft des Feinschmeckers und der Genusskultur in die Welt tragen können.
Absolut. Und vor allem, ich meine, das ist ja ein herrlicher Ort hier. Ja. Also wir haben Blick auf die Alster. Ihr residiert hier wie in einem Park. Also es ist unfassbar schön, ja. Wir haben vorhin schon kurz darüber nachgedacht, ob ich ihn doch nochmal fragen sollte, ob ich hier ein Büro kriegen kann, ja. Weil es ist wirklich, wirklich herrlich und auch die Mission, die ihr habt, ist ja wirklich gigantisch. Also das ist echt eine tolle Geschichte, gerade auch für mich als Journalist. Also ich fühle mich hier total wohl. Superklasse.
Ja, wie gesagt, Bewerbungen werden gerne geprüft.
Ja, ich probiere es mal, ja, ob das klappt. Gut, aber Freunde, bevor wir so richtig einsteigen, will ich noch so ein bisschen unser heutiges Menü vorstellen. Wir haben so 5 Gänge vorbereitet. Als Amuse-Bouche wollen wir dich, liebe Gabriele, ein bisschen besser kennenlernen. Es wird natürlich persönlich, dann widmen wir uns der Geschichte des Magazins. Wir sprechen über Journalismus und Haltung, über die Entwicklung der Fine-Dining-Szene und die Aussichten für Genießer im nationalen und internationalen Kontext. Aber vorher gehen wir nochmal ganz kurz an die Werbung ab. Wieberg bringt seit über 50 Jahren mehr Geschmack und mehr Genuss in die Gastronomie. Wie kaum eine andere Marke steht Wieberg für hochwertige Gewürzmischungen, innovative Neuheiten und Produkte, die Küchenprofis die Arbeit wirklich erleichtern. Neu im Sortiment sind jetzt 2 Fruchtessige, die es in sich haben. Aceto Plus Marille mit weicher Süße und Aceto Plus Sauerkirsche mit intensiver Fruchtnote. Aceto Plus steht für innovative Essigfruchtzubereitungen, die hochwertige Essige und vollreife Früchte kombinieren. Diese Wieberg Range eröffnet Profiköchen die Möglichkeit, fruchtige Süße und ausgewogene Säure harmonisch in ihren Speisen zu vereinen. Abseits der traditionellen Verwendung in Salatdressings ermöglicht Aceto Plus die Kreation von Soßen, Marinaden, Schmorgerichten und sogar aufregenden Eis- und Dessertvariationen. Auch für Drinks eignen sich die Fruchtessige perfekt. Ob für Events, stilvolle Dinnerpartys oder an der Hotelbar, mit Aceto Plus gelingen Cocktails und Mocktails, die begeistern. Frisch, fruchtig, überraschend anders. Für alle, die das Besondere suchen. Insgesamt gibt es 9 Geschmacksrichtungen. Neben den 2 neuen Geschmacksrichtungen, Marille und Sauerkirsche, gibt es die beerigen Varianten Holunder, Johannisbeere, Preiselbeere und Himbeere, sowie die tropischen Sorten Passionsfrucht, Mango und Zitrusfrüchte. Mehr Infos findet ihr auf www.wieberg.eu.
Liebe Gabriele, eins darf bei uns am Anfang jeder beantworten. Aber so banal die Frage ist, es gibt immer wieder ganz spannende Antworten. Insofern, was ist für dich Genuss?
Genuss fängt bei mir eigentlich im Kleinen an. Also Genuss kann sein ein wunderbares Stück Käse, ein tolles frisch gebackenes Brot mit herrlicher französischer Salzbutter. Das kann aber auch sein ein wunderbares Stück geräucherter Fisch, den man mit Blick aufs Wasser genießt. Also Genuss ist natürlich auch, ich sag mal, die große Küche, die Avantgarde, ein großes Menü, in dem ein Koch oder eine Köchin sein ganzes Können zelebriert. Aber ich würde mal sagen, der Genuss ist einfach auch so das Basisprodukt. Denn ohne eine hervorragende Basis gibt es eben auch keine große Küche. Und das kann auch eine tolle Pasta sein, zum Beispiel ein wunderbares Olivenöl. Also das ist für mich eigentlich Genuss. Ich freue mich immer dann, wenn ich so ein besonderes Geschmackserlebnis habe oder finde und sage, ja, genau so muss etwas schmecken. Also wenn man zum Beispiel die perfekte Erdbeere hat, was ja heutzutage auch gar nicht mehr so einfach ist, oder den perfekten Pfirsich und denkt, ja, genau so ist dieser Geschmack, das ist jetzt so die Benchmark für mich. Das sind immer tolle Erlebnisse und das ist der optimale Genuss für mich.
Wunderschöne Antwort. Aber ich glaube, genauso muss es auch sein, wenn man Chefredakteurin vom Feinschmecker ist, dass man sich so Geschmacksbenchmarks abspeichert, mit, okay, damit vergleiche ich das wiederum. Aber auch, dass man spürt das bei dir, diese Neugierde, diese Freude. Ich meine, du bist seit 25 Jahren dabei, ja. Also, aber das ist immer noch, man spürt es, du brennst dafür, finde ich herrlich. Aber unter uns, wie bist du eigentlich an diesen Traumjob gekommen und in wie vielen Sternlokalen musstest du essen, um dich solide ins Thema einzuarbeiten?
Also das sind jetzt zwei unterschiedliche und zwei komplexe Fragen.
Dafür bin ich bekannt. Ich mache hier die schlimmen Dinger.
Ich fange mal an mit der Antwort vielleicht so zu meiner persönlichen Biografie. Wie kommt man eigentlich zum Feinschmecker? Also viele denken ja immer, jetzt kann ich gleich mit einem Vorurteil aufräumen, viele denken immer, hier arbeiten ehemalige Köche, Köchinnen oder Gastronomen oder Sommeliers oder sogar Winzer oder Weinhändler. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also wir und mich eingeschlossen sind alles ausgebildete Journalisten. Also wir kommen aus dem Tageszeitungsbereich zum Beispiel oder aus dem anderen Magazinbereich und sind dann über Umwege, manchmal auch über Zufälle, zum Feinschmecker gekommen. Bei mir war das so, ich habe Germanistik, Romanistik und Publizistik studiert in Göttingen, Bordeaux und Hamburg. Und das Stichwort Bordeaux ist im Grunde schon ein Schlüssel zu meinem Weg zum Feinschmecker. In Bordeaux habe ich als Reiseleiterin gearbeitet, um mir etwas dazu zu verdienen und kam dort dann immer in die großen Chateaus. Und überhaupt damals, Ende der 80er Jahre war das natürlich nochmal eine ganz neue Welt, überhaupt in Frankreich zu sein. Wir haben ja damals noch mit Biskin gebraten in Deutschland und mit Fondor gewürzt. Und wenn man allein damals in einen französischen Supermarkt kam und die Vielfalt der Meeresfrüchte sah oder überhaupt die Genusskultur. Ich habe mit drei Studentinnen einer WG gewohnt und die haben selbst so das kleine Abendessen, man hatte ja auch nicht so viel Geld, haben sie als Drei-Gänge-Menü zelebriert und haben dann also sich guten Käse gekauft und abends ein Glas Wein getrunken. Und diese Kultur hatte man damals ja noch nicht in Deutschland. Und das hat mich einfach wahnsinnig fasziniert und auch geprägt und hat mich geöffnet, also für die Genusskultur. Und das Zweite war, dass meine Großmutter, die bei uns gewohnt hat, immer für uns gekocht hat. Und die hat jeden Tag frisch gekocht und hat im Grunde das gemacht, was heute hip und cool ist. Also sie hat fermentiert, also eingemacht. Sie hat Sauerteigbrot gebacken. Sie hat Gräten und Knochen ausgekocht und daraus Gelees gemacht. Und ich habe eigentlich meine erste Tiefkühlpizza als Studentin mit 19, 20 gegessen. Also das war immer so, also da wurde schon so eine Art kulinarische Grundlage gelegt. Und der dritte Punkt ist, dass mein Vater ausgewandert ist nach Andalusien und eine Avocado-Finca gekauft hat und geleitet hat. Und dann bin ich halt oft dahin gefahren natürlich. Und der größte Kummer meines Vaters war es immer, dass hier auch in Deutschland damals, 80er, 90er Jahre oder sogar Anfang 2000er, niemand was mit Avocados anfangen konnte. Also er konnte die gar nicht richtig verkaufen, hat das dann so als Hobby gemacht. Und ich habe immer einen Karton Avocados mit nach Deutschland genommen und habe die dann verteilt unter meinen Freunden und die haben dann da reingebissen wie in einen Apfel. Und wenn man, ich muss jetzt ganz oft noch an meinen Vater denken, der mittlerweile verstorben ist, wenn er gewusst hätte, was für ein Hype die Avocados noch erfahren und dass es Avocado-Restaurants gibt und sich alle um Avocados reißen, hätte ihm sehr gefallen. Und wie gesagt, damals war das halt alles noch nicht gewöhnlich. Naja, also ich bin ein bisschen abgeschweift. Also es ist so, das ist so mein kulinarischer Background. Und dann habe ich aber volontiert nach dem Studium bei einer klassischen Tageszeitung, bei der Nordwestzeitung in Oldenburg. Habe dann auch Praktika gemacht bei Radio Bremen, bei der Frankfurter Allgemeinen, bei der Frankfurter Neuen Presse, Darmstädter Echo. Und dann habe ich eines Tages eine Stellenanzeige vom Feinschmecker gesehen. Die suchten eine Reiseredakteurin. Und dann habe ich mich einfach drauf beworben und habe all das, was ich euch jetzt gerade erzählt habe, in meine Bewerbung gepackt. Okay. Und musste dann einen Proberestaurant-Text schreiben, also eine Restaurantkritik. Und das habe ich offenbar ganz gut hinbekommen, dass ich dann eingeladen wurde zum Gespräch und habe dann halt die Stelle als Reiseredakteurin bekommen. Und damals war es so, und es ist grundsätzlich so, dass es halt schwierig ist, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt deiner Frage, wie besternt muss man eigentlich sein? Also man hat, da wir halt so sehr speziell sind und es nicht so viele oder ich würde mal sagen fast kein Magazin gibt, das vergleichbar ist auf dem deutschen Markt, haben viele Autoren, die zu uns kommen oder viele neue Redakteure, gar nicht so diesen großen Sternehintergrund. Sie haben ein großes Faible für das Thema. Sie interessieren sich für Essen und Trinken, natürlich. Aber so dieses intensive Testen, diese intensive Beschäftigung mit Sterneküche oder mit Wein, das passiert eigentlich erst bei uns. Und als ich hier angefangen habe, hat mich mein damaliger Ressortleiter Achim Becker den vielleicht auch noch viele Zuhörer kennen. Erstmal, also ich musste ständig verständlich unterwegs und habe teilweise 3-4 Mal am Tag Restaurants getestet. Und er sagte zu mir, Sie müssen 10-mal Steinbutt essen, um einschätzen zu können, wie ist der perfekte Steinbutt. Und so ist das dann. Also man lernt eigentlich Learning by Doing. Hier, wenn man ins kalte Wasser geworfen wird, ganz schnell, wie gute Küche funktioniert, wie Kulinarik funktioniert. Aber die wenigsten haben so diesen richtigen Background, die zu uns kommen.
Wenn ich mir so deine Kindheit, deine Jugend anhöre, dann spielte Genuss eigentlich ja immer eine große Rolle, auch schon in deiner Kindheit. Vielleicht gar nicht so bewusst für dich, weil das war ja normal, auf einer Avocado-Plantage groß zu werden oder von Oma fermentierte Sachen zu bekommen und so weiter. Ging mir tatsächlich sehr, sehr ähnlich in meiner Kindheit und Jugend.
Jetzt sag nicht, ihr hattet auch eine Avocado-Finca.
Meine Mama hatte einen Supermarkt und in den 80er Jahren und wir haben da drüber gewohnt.
Okay.
Und wir hatten auch eine Obst- und Gemüseabteilung, deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Avocados gab es da nicht, ne? Also nee. Da gab es einfach nur das, was regional dann auch vor Ort
Sellerie,
war.
Sellerie, Kohlrabi. Ja,
genau, ja. Kartoffeln, was man einfach brauchte. Das kann ich alles sehr gut nachvollziehen mit dem Genuss. Gabriele, wie viel Raum bleibt in deinem Alltag heute noch für Genuss oder sind Beruf und Privates längst eins geworden und beides ist Genuss?
Also da mir mein Beruf sehr viel Freude macht, trenne ich gar nicht so zwischen Beruf und Privat. Weil wenn ich unterwegs bin oder auf Reisen bin, habe ich natürlich immer so Augen und Ohren offen und gucke immer, wo gibt's ein tolles Eis oder wo gibt's einen Siebträger mit gutem Kaffee oder wo gibt's auch in Italien tolle Pasta oder auch wo gibt's eine wirklich gute Pizza. Also man hat einfach schon so diese kulinarische Feinschmeckerbrille auf, was ja aber auch keine Belastung ist, sondern im Gegenteil, es macht ja auch sehr viel Spaß. Und leider komme ich aber nicht dazu, so viel zu kochen, weil ich ja eben auch einen Vollzeitjob habe. Reiße mir aber auch oder mache mir Screenshots von unseren Rezepten und habe schon einen großen Stapel, nehme mir vor, das alles im Ruhestand nachzukochen. Aber natürlich, wenn wir Gäste haben, koche ich natürlich auch sehr gerne und nehme dafür auch Zeit. Aber es ist leider nicht so häufig, wie ich es gerne möchte.
Wie sieht denn dein Redaktionsalltag aus? Und wo bist du mehr, am Schreibtisch oder am Esstisch?
Am Esstisch, nicht mehr am Schreibtisch tatsächlich. Also wie sieht der Alltag aus? Also wir treffen uns jeden Morgen um 9.30 Uhr im Redaktionsteam zu einer Morgenkonferenz und besprechen dann immer so die Themen des Tages. Also wo stehen wir mit dem aktuellen Heft? Was muss gemacht werden? Wo gibt's Probleme? Wo gibt's Lücken? Welcher Autor hat seinen Text noch nicht geliefert? Welche Fotos muss man vielleicht nochmal neu machen? Was ist schon fertig? Wir denken auch sehr weit in die Zukunft. Also wir sind jetzt schon dabei, das Jahr 2026 zum Teil zu planen und stimmen uns ab, auch über Taschenbücher, die wir machen, über Specials, die wir machen, auch über Events, die wir machen. Also da kommt jeden Morgen alles auf den Tisch, was uns gerade beschäftigt. Und ansonsten ist eigentlich fast jeder Tag danach anders. Also es gibt natürlich viele Termine mit Agenturen, auch mit den Menschen aus unserem Netzwerk treffen, auch mit Köchen, mit Winzern. Dann muss natürlich viel am Heft gemacht werden, Texte redigiert, Autoren, Autorinnen gebrieft werden. Es gibt viel zu tun am Telefon. Man hat natürlich auch eine große E-Mail-Flut, die beantwortet werden muss. Viele Leserbriefe, also ich beantworte jeden Leserbrief auch persönlich. Und dann gibt es natürlich auch das große Thema Reisen. Also ich fahre viel zu Messen. Ich fahre morgen nach Düsseldorf. Da haben wir ein Event für unseren Feinschmecker-Club mit Leserinnen und Lesern. Ich fahre zu Verkostungen, zu Tastings, zu Messen. Was ich weniger mache, sind so große Reportagen. Also dafür habe ich keine Zeit mehr leider, dass ich jetzt mich tagelang in einer Region aufhalte, um eine große Reisereportage zu schreiben oder gar ein Koch des Monats. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich mache immer noch sehr gerne Interviews. Aber wie gesagt, dass ich jetzt so lange auf Recherchereise bin, das dürfen mittlerweile die Kollegen machen.
Ich glaube, wir hatten es schon erwähnt, du bist jetzt inzwischen seit 25 Jahren beim Feinschmecker im Jahreszeitenverlag. Kommt man da nicht irgendwann auch an den Punkt, an dem man alles mal gesehen, alles mal probiert hat, fast jeden mal getroffen hat?
Nein, weil die Welt sich immer weiterentwickelt. Und wir gucken ja wirklich, oder ich, mit der Lupe auf die kulinarische Szene. Und wir haben uns jetzt ja auch besonders mit unserem, wir sind ja im Jubiläumsjahr 50 Jahre Feinschmecker, auch nochmal mit der Vergangenheit beschäftigt. Und da ist es einfach faszinierend, wie viel in der Zeit passiert ist. Und es passiert immer wieder was Neues. Also die Köcheszene verändert sich, auch die Köchetypen verändern sich, die Weinwelt verändert sich. Also wenn ich überlege, wie war die kulinarische Welt vor 25 Jahren, als ich hier angefangen habe, wie ist sie heute? Das hat sich im Grunde einmal komplett gedreht. Und von daher gibt es eigentlich immer wieder neue Menschen auch, die in die Szene eintreten und wieder auch etwas Neues kreieren, etwas Neues erfinden. Und somit gibt es auch immer wieder neue Dinge, die man probieren kann. Jetzt zum Beispiel gibt es ja gerade diesen großen Trend der alkoholfreien Weine und Getränke. Das ist auch wieder ein ganz neues Segment, wo man praktisch wieder bei Null ist.
Ich finde, das sind megamäßige Themen, die jungen Köche, dieses auch mit der Lupe schauen, was du sagst, finde ich ganz großartig. Ich würde sagen, wir vertiefen das nach der Werbung und hören es dann gleich wieder. Ob belgische Waffel, Herzwaffel oder Mini-Waffel, Waffeln gehen immer. Mit einem neuen Waffelkonzept deckt Dr. Oetker Professional alle vielfältigen Facetten des Süßgebäcklieblings ab. Wer auf den köstlichen Duft frischer Waffeln aus dem Waffeleisen nicht verzichten möchte, greift zum Waffelmix, einer praktischen Grundmischung, die die Teigzubereitung zum Kinderspiel macht. Noch einfacher zuzubereiten sind die tiefgekühlten Lütticher Waffeln und Mini-Waffeln, die lediglich aufgebacken werden müssen. Mit einem praktischen Backspray und weiterem Zubehör hat Dr. Oetker Professional auch darüber hinaus an alles gedacht. Jetzt informieren unter oetker-professional.de.
Wie siehst du das Thema der alkoholfreien Getränke, Weine, Spirituosen? Wie siehst du das persönlich oder wie sieht ihr das hier in der Redaktion?
Also traditionell, ich glaube, meine Kollegen, die mittlerweile im Ruhestand sind, die hätten die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, dass wir uns mit diesem Thema jetzt so intensiv beschäftigen. Wir hatten jetzt zum ersten Mal in der Geschichte des Feinschmeckers in unserem Januarheft ein 30-Seiten-Special alkoholfreie Getränke. Und ich denke, man muss sich einfach damit beschäftigen, weil wir sind ja auch ein Trendmagazin und das ist eine ganz große gesellschaftliche Bewegung, die dahinter steht, gerade bei den jungen Menschen, die ja auch unsere Zielgruppe der Zukunft sind. Aber man muss natürlich genau hingucken und probieren. Und also mein Zwischenfazit heute ist, ich habe noch ehrlich gesagt keinen richtig überzeugenden alkoholfreien Wein getrunken. Aber was eine spannende Bewegung ist, sind Getränke, die halt aus Kräutern, Gewürzen, Tees, die halt da versuchen, ganz neue Geschmacksrichtungen reinzubringen. Also wie zum Beispiel gibt es Muri aus Kopenhagen etwa. Oder es gibt ganz spannende Trauben-Sekkos, also die einfach neu kreiert werden als Alternative. Ich würde jetzt gar nicht sagen alkoholfreier Wein, sondern als Alternative zu der ewigen Apfelsaftschorle zum Beispiel oder zum Mineralwasser. Also die halt auch eine ganz neue Geschmackswelt aufmachen. Also das finde ich sehr spannend und das muss man auf jeden Fall beobachten. Und ich denke auch, dass sich das weiterentwickeln und verbessern wird. Und ich glaube schon, dass es vielleicht in 5 oder maximal 10 Jahren wirklich gute alkoholfreie Weine geben wird, weil natürlich immer weiter dran getüftelt wird. Und das ist ein steigender Markt. Wir haben ja im Moment eher leider eine Konsumzurückhaltung bei den Verbrauchern in puncto Wein. Und viele trinken halt alkoholfrei. Und deswegen wird es da einfach auch bessere Ergebnisse geben. Und es ist halt auch unsere Aufgabe, beim Feinschmecker da dran zu bleiben und einfach diese Bewegung zu beobachten. Und unseren Lesern, das ist halt auch wieder so unsere Mission, dann immer zu sagen, das sind wirklich jetzt so die besten Produkte auf dem Markt, die ihr trinken könnt, die auch wirklich gut schmecken.
Und das ist wahrscheinlich auch so der Punkt für dich und auch für die anderen Redakteure hier beim Feinschmecker. Das erhält die Neugier, glaube ich, auch. Und das inspiriert dich wahrscheinlich auch Tag für Tag und motiviert einen, wieder neue Geschichten zu schreiben und auch zu erleben, ne?
Ja, wir sind da schon so immer, haben einen Jagdinstinkt, sage ich mal. Also wie gesagt, deswegen sind wir auch wirklich Journalistinnen und Journalisten und wir finden das natürlich unglaublich spannend, was passiert. Wir freuen uns über jeden neuen Produzenten, der etwas Neues macht, der die kulinarische Szene betritt. Und ich kann wirklich sagen, also deswegen bin nicht nur ich 25 Jahre hier, sondern das ist eigentlich ganz typisch für das Feinschmecker-Team, dass wer einmal an Bord kommt, verlässt das Schiff nicht so schnell, weil es einfach ein spannendes Thema ist, in dem immer wieder Neues passiert.
Ja, und das seit 50 Jahren. 50 Jahre Feinschmecker. Was geht dir als erstes durch den Kopf, wenn man dich auf dieses Jubiläum anspricht?
Also so ganz persönlich bin ich unheimlich froh und dankbar, dass ich so diese Zeit miterleben durfte und dass ich jetzt dieses Jubiläum auch begleiten und mit meinem Team gestalten darf. Und natürlich treibt uns sehr die Frage um, das auch angemessen und würdig zu gestalten. Also wir haben ja dieses große Jubiläumsheft auf den Markt gebracht im Anfang April, die Ausgabe 5 mit 320 Seiten. Also so ein starkes Heft, wie es noch nie gab in der
Über
Geschichte.
Über ein Kilo schwer.
1,50 Kilo, bitteschön.
Über 50? Wahnsinn.
In der Küche muss man immer genau sein. Ja, ja, also das gab es noch nie. Es liegt hier ja gerade vor mir, das goldene Stück der Goldbarren, nennen wir es ja auch. Und das macht einen schon unheimlich stolz und froh. Und es ist natürlich auch, finde ich, ein tolles Bekenntnis zum Print. Wir wissen ja alle, es ist kein Geheimnis, dass auch die Verlage, die Printbranche unter Druck ist, dass viele Zeitschriften auch eingestellt werden, auch Tageszeitungen. Und ich freue mich unglaublich, dass wir jetzt gerade einfach so einen guten Lauf haben, so gut dastehen und so viele schöne Themen entfalten können und auch so ein großes Echo haben. Also das bedeutet mir persönlich unheimlich viel und ich denke, das ist auch ein gutes Signal für das Thema Print für die Zukunft.
Ich finde es sehr spannend, weil bei uns liegen ja jetzt quasi zwei Jubiläumshefte hier vorne auf dem Tisch, nämlich einmal 25 Jahre Feinschmecker, das hat der Andreas in seinem Keller gefunden. Ich will gar nicht wissen, wie der Keller aussieht, wenn da sogar Zeitschriften noch so in dem Maße liegen, aber vielleicht hat er auch nur den Feinschmecker, keine Ahnung. Und 50 Jahre. 50 Jahre, 1050 Gramm. Das 25er, würde ich sagen, ist ein klassischer 148-Seiter, wahrscheinlich 490 Gramm porto-optimiert und versandfähig. Aber doppelt so dick wie damals und doppelt so dick wie in der goldenen Zeit der Printtitel. Ja? Also 2000er Jahre, da haben wir in den Verlagen vor Kraft kaum laufen können letzten Endes. Ja? Aber das ist ja wirklich ein Zeichen, dass ganz offensichtlich es auch eine Rückbesinnung gibt auf Long Reading, auf einfach mehr Tiefe und so weiter. Und wenn wir in die Welt schauen, was mit BookTok beispielsweise momentan passiert, welchen Riesenzulauf die Frankfurter Buchmesse hat bei jungen Menschen. Also ich glaube, dass man Print nicht abschreiben darf, sondern dass das auch wirklich ein Zeichen ist, hey, okay, ihr habt eine Love Brand, ihr habt eure Szene, ihr habt euren Feinschmecker-Club und es gibt ganz, ganz viele Gleichgesinnte letztendlich. Also ich glaube schon, dass wir... Weiß nicht, vielleicht können wir uns in 25 Jahren wieder treffen.
Unbedingt, ich bin
zu
da.
Zu 75 Jahren Feinschmecker, ja?
Also. Ja, ich denke auch, das ist genau richtig, was du sagst. Also wir haben jetzt ja auch unsere Leserbriefseite verdoppelt auf zwei Seiten, weil ich so viele Zuschriften bekomme einfach. Also von Menschen, die sich mit unseren Themen auseinandersetzen, die das Heft kommentieren. Und es ist ja so bei uns, man kann auch kritisch natürlich mit uns umgehen. Wir werden auch kritisiert von den Lesern. Es ist aber so, im Gegensatz zur digitalen Welt, bei uns kann man sich mit Menschen auseinandersetzen und sie bekommen also von mir oder von meinen Kollegen, also von Menschen auch eine qualifizierte Antwort und manchmal entwickelt sich so ein richtiges Ping-Pong-Spiel mit den Lesern. Also, dass wir in einen Dialog eintreten über mehrere E-Mails hinweg. Also das heißt, also ich denke auch in dieser diffusen Welt, auch gerade der Bewertung, man weiß ja im Internet nicht, wer sagt eigentlich was, warum und mit welcher Zielsetzung, welcher Motivation. Und bei uns sind halt die Tipps und die Themen kuratiert. Wir haben an die 50 freie Mitarbeiter mit einer großen, auch jahrelangen Erfahrung. Die wissen, worüber sie schreiben. Das Heft ist mit Herzblut gemacht. Wir fotografieren selbst, wir schreiben selbst. Und ich glaube, diese Form von Authentizität und das Handgemachte, die Manufaktur, das ist einfach etwas, woran sich viele Leute heutzutage auch halten. Es gibt Halt, Orientierung. Es ist vielleicht auch für viele so eine Art Heimat. Und ich glaube auch in dieser Welt, wie wir wissen, wie es aussieht, nicht unbedingt positiv und erbaulich weltweit, ist so dieses Thema Feinschmecker oder auch irgendwie nur die schönen Dinge des Lebens zu besprechen, ohne dass es jetzt oberflächlich ist oder banal, auch für viele auch ein aufbauendes Moment. Also ja. Einfach sich mit dem Heft zurückzuziehen, eine Form von positivem Eskapismus, sich aufs Sofa zu setzen, sich einfach mal inspirieren zu lassen für Reisen, für schöne Momente, für ein gutes Produkt, für einen guten Wein. Und wir achten auch sehr darauf, dass es halt auch alles bezahlbar ist. Also dass wir nicht nur in der Haute-Volée unterwegs sind und ich sag mal Doppelzimmer ab 1000 Euro überhaupt gar nicht, sondern dass wir wirklich das ganze Preisspektrum darstellen und dass wir einfach eher dieses Thema Preis-Leistung ist für uns ganz wichtig. Also wo bekomme ich gute Qualität zu einem fairen Preis? Das ist auch unser großes Thema. Also dass man da einfach den Menschen etwas Positives mitgibt in dieser Zeit.
Ja, und ich glaube, es ist ja oft auch so, weißt du, wenn ich jetzt eure großen Reisereportagen lese, dann kann ich mich in diesen Ort hineindenken, hineinfühlen. Das ist eine intellektuelle Form des Reisens. Ich verlasse ja mein Sofa nicht, ja, aber ich bin gefühlt dann in den kleinen Gassen irgendwo in Sardinien unterwegs, habe den Ziegenkäse auf der Zunge und so weiter. Und diese Forschungskraft ist ja wirklich das, was du sagst, Eskapismus. Ja, es ist eine Auszeit aus dem Alltag, es ist Digital Detox, nenn es wie du möchtest. Da gibt es ganz, ganz viele Trendbegriffe dazu, aber einfach eine wunderschöne Geschichte. Und das ist etwas, was mich ja auch wiederum entspannt. Es ist das Gegenteil von digitaler Überforderung und vor allem, ich finde bei euch Dinge, nach denen ich nie gesucht habe, weil ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Mhm. Und das ist eine Form des Entdeckens, die eben so kuratierte Titel mitbringen, die ich wunderschön finde und die über dieses wirklich, okay, es ist alles verfügbar, jederzeit und so weiter und so fort, einfach weit hinausgehen. Das finde ich sehr, sehr schön.
Und wir schreiben ja auch bewusst nicht über, es gibt natürlich auch viele Schattenseiten der Lebensmittelindustrie oder der Hotellerie und das könnte man natürlich auch alles ausgraben, aber das tun wir bewusst nicht. Also weil wir sagen, dafür sind andere zuständig, also auch die Tages- oder Wochenpresse und wir konzentrieren uns darauf zu sagen, das sind aber jetzt die Guten. Also wenn alle, es gibt ja auch, gab ja auch immer mal Fleischskandale, dann ist es unsere Mission zu sagen, und hier findet ihr aber die guten Metzgereien und die guten Züchter. Und also mit der ganzen, mit der negativen Seite halten wir uns gar nicht erst auf, sondern wir stehen dazu, dass wir sagen, wir sind ein grundweg positives Magazin, in dem wir tolle Leute, hervorragende Produkte, schöne Ziele vorstellen.
War das schon immer so oder hat sich deiner Meinung nach die Kulinarik-Berichterstattung seit den Anfängen des Magazins auch verändert?
Also,
wenn ja, wie hat sich's?
Ja, also wir waren doch früher schon sehr viel kritischer. Es gab auch viel mehr Verrisse früher. Wir hatten ja auch den berühmten Kolumnisten Wolfram Siebeck, den man natürlich auch erwähnen muss, wenn man über die Geschichte des Feinschmeckers, wenn man davon erzählt. Und Siebeck war ja ein unglaublich rhetorisch gewandter und großer Stilist und mit einer ganz starken Meinungsfreude gesegnet.
Sehr spitzer Feder.
Sehr spitzer Feder, sehr spitzer Zunge. Und wenn man heute seine Texte liest, dann denkt man, mein Gott, das könnte man heute gar nicht mehr veröffentlichen. Da schreibt er gegen Hausfrauen und gegen, also er haut ja wirklich drauf und es wurde nie redigiert bei uns. Also hat sich auch keiner was dabei gedacht. Und da hat sich auch niemand beschwert.
Aber das war auch ein bisschen der Grund, warum man den das gerne gelesen hat. Also denke ich auch sofort an einen Gourmillot. Der hat früher über Gastronomie geschrieben, wo ich dachte, okay, das wird heute alles so nicht mehr passieren. Ne? Einerseits ein bisschen schade, weil es schön zum Lesen war, aber andererseits natürlich auch schnell persönlich. Aber
du machst was mit den Menschen. Also wir haben bei uns im Verlag, wenn wir Heimat machen und solche Dinge, haben wir ähnliche Regeln. Wir lassen es dann weg, wir schreiben nicht. Wir berichten dann nicht, sagen, okay, schlechter Tag und so weiter, weil wir einfach auch erlebt haben, was Song Verriss mit einem Koch mit der Karriere machen kann. Ja? Weil im Zweifel, der Mensch ist seinen Job los, die Familie steht auf der Straße, das ist halt Käse. Ja? Also dann lieber Kritik unter vier Augen in dem Fall und dann eben die positiven Dinge einfach purer Publikum.
Ja, das ist so. Also die Texte früher am Feinschmecker waren sehr viel deftiger, sehr viel polarisierender. Es ist natürlich auch so, dass die Gastronomie, wenn ich jetzt mal so Stand heute sehe, natürlich auch, oder seit Corona, auch unter Druck ist wirtschaftlich. Und das wissen wir natürlich auch alles hier beim Feinschmecker. Also wir wissen, dass es vielen also nicht allzu gut geht. Wir wissen auch, warum es ihnen nicht so gut geht. Viele können nichts dafür, wenn sie halt nicht adäquates Personal bekommen. Gibt viele Probleme, vielleicht sprechen wir gleich nochmal darüber. Und das macht es einem natürlich auch schwer, dann so drauf zu hauen, sage ich jetzt mal. Ne? Und dann sagt man auch, ja, also dann, wie du gerade sagtest, wir berichten da lieber nicht und warten mal ab, wie sich diese Szene entwickelt und konzentrieren uns auf die positiven Dinge.
Das Magazin hat sich ja schon wirklich verändert. Du hast es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, zwischen den letzten 25 Jahren. Für mich war es, als ich damit angefangen habe, da war ich gerade in der Ausbildung, in der gehobenen Hotellerie, habe in der Sterne-Gastronomie zu tun gehabt und so weiter. Und da war es schon ein Magazin für die Elite. Du hast vorhin selber gesagt, es hat sich mittlerweile natürlich auch gewandelt. Ihr wollt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zeigen und so weiter. Und wenn ich das Magazin heute lese, habe ich immer den Eindruck, oh, ich lasse mich inspirieren und es geht nicht nur um Sterne-Gastronomie und genau das finde ich gut. Und ich glaube, das macht ihr auch ganz bewusst, richtig?
Ja, ganz bewusst. Wir haben zum Beispiel auch eine Gasthausserie. Wir stellen in jedem Haus ein schönes Gasthaus vor, was zum Beispiel auch eine tolle, aber auch bedrohte kulinarische Spezies ist. Und mein großer Kummer ist, dass es hier im Norden, in Norddeutschland, gar keine schönen Gasthäuser gibt oder fast keine. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wir suchen händeringend. Also ebenso gewachsen, in der 13. Generation geführt, mit einer historischen Gaststube, wo wirklich geradlinig echt gekocht wird. Und sowas, also so diese gewachsene Gasthauskultur, die auch noch ein Treffpunkt der Menschen ist zum Beispiel. Früher hat man ja in den, waren ja die Gasthäuser so das, was heute Instagram und Facebook und TikTok ist, fand man ja im Gasthaus. Und das finde ich halt sehr schade. Und genau deswegen, also wir stellen wirklich gut bezahlbare und auch traditionelle, nahbare ich sag mal, Weine, Restaurants vor. Also Dinge, die eigentlich sich auch fast jeder leisten kann.
Und wie seht ihr beim Feinschmecker eure Mission für die nächsten Jahre? Wie groß ist vielleicht diese publizistische Lücke zwischen, sagen wir mal, Online-Rezeptportalen, zwischen TripAdvisor und Co., dem Guide Michelin und vielleicht auch dem Rolling Pin? Also wo seht ihr euch da?
Also ich denke und hoffe, bin aber auch fast überzeugt, dass es Magazine weitergeben wird. Also es wird sicherlich es werden nicht alle Magazine auf dem deutschen Markt überlegen, weil natürlich die Digitalisierung und die KI unglaublich stark sind und auch die junge Generation Gen Z natürlich sehr mit dem Handy und mit der Digitalisierung verwachsen wird. Aber ich denke, du hast gerade auch das Wort BookTok erwähnt. Ich glaube schon, dass es einige Leuchttürme geben wird auf Papier, in Print. Und ich denke mal, dass der Feinschmecker dazugehört. Wenn wir eben bei unseren Stärken bleiben, und das haben wir vor, dass wir halt wirklich nicht versuchen, das Internet zu imitieren, sondern wirklich unser eigenes Profil zu schärfen, eben mit Longread, mit Tiefe, mit Menschlichkeit, mit Nahbarkeit, mit Authentizität, mit kuratierten Tipps, dass man genau weiß, woher stammt etwas, warum empfehlen wir etwas. So dieses etwas in der Hand zu haben. Also man erlebt ja auch, es gibt ja schon so eine Renaissance zum Beispiel auch der Plattenspieler. Es gibt die Listening Bars. Ja. Oder warum laden sich auch junge Leute den Klingelton des alten schwarzen Wählscheibentelefons runter? Also, also oder es gibt zum Beispiel auch gerade so diesen Trend zur Heimatküche. Also dass es so Crêpe Suzette am Tisch flambiert oder Beef Wellington oder große Pasteten oder das Wiener Schnitzel. Das feiert ja auch gerade so eine Renaissance. Also das Bedürfnis ist, glaube ich, schon da, so etwas Traditionelles, was Echtes in der Hand zu haben. Und da würde ich jetzt auch die Brücke zu den Zeitschriften ziehen. Und die Lücke, hast du gefragt, wo sehen wir unsere Lücke zwischen den anderen Anbietern, digital und auch im Print? Also ich denke, dass unsere Lücke, die wir ausfüllen, sehr, sehr breit ist. Also Portale oder die Hefte Michelin, Rolling Pin, die du erwähnt hast, die sind ja auch sehr spitz für sich. Also der Michelin ist auch sehr wichtig für die ganze Köchebranche. Es muss aus meiner Sicht auch wirklich so ein internationales Wert- und Benotungssystem geben, was natürlich auch die Köche weltweit motiviert, diese Sterne zu erringen und auch eine Vergleichbarkeit schafft. Und das ist ja auch ein unheimlicher Wettbewerb. Und wenn man einmal bei einer Michelin-Verlagung war, weiß man, wie wichtig das auch den Köchen ist. Und das sind wir natürlich nicht. Wir sind eher auf dem deutschen Markt präsent mit unserem Bewertungssystem, mit den Fs. Und der Michelin ist wichtig, aber der ist halt kein Magazin.
Und ihr seid eigentlich das Magazin für die Esser.
Wir sind das Magazin für die Esser, genau.
Und ihr seid für die Esser, für die Gäste.
Ja, wir sind für die ganz normalen Hobbygenießer, wir sind für die ganz normalen Menschen, die gerne Wein trinken, die gerne essen gehen, die gerne auf Reisen gehen. Das ist unsere Hauptzielgruppe, wenngleich wir auch von Köchen gelesen werden. Und wir haben ja auch Bewertungen für Bäcker, für Metzger, für Cafés, für Schokolaterien, für Röstereien. Und das macht halt, soweit ich weiß, niemand sonst auf dem Markt. Also,
was bedeutet, wir sprechen jetzt schon viel über Haltung, ja? Was bedeutet kulinarischer Journalismus für dich und wie interpretierst du das? Geht es rein ums Informieren oder geht es auch ums Mitgestalten, ums Beeinflussen?
Also wichtig ist auf jeden Fall, Also unsere erste Mission ist, dass wir für die Leser, über die wir gerade gesprochen haben, also die privaten Hobbygenießer, ein Kompass sind. Also wir, wer den Feinschmecker in der Hand hat und regelmäßig liest, soll genau wissen, was gerade aktuell Trend ist, welche Köche, welche Winzer, welche Produzenten tonangebend sind, überwiegend auf dem deutschen Markt, aber auch europaweit und sogar weltweit. Also wir sehen uns wirklich so als Filter der gesamten kulinarischen Welt und bringen das Beste, das Interessanteste, das Relevanteste in jedem Monat. So, also jeder, der den Feinschmecker liest, soll sicher sein und wissen, dass er damit gut informiert ist. Und dann ist der zweite Punkt, wie wäre jetzt nochmal deine zweite Frage?
Die Frage, wie weit muss man mitgestalten, ja, und beeinflussen? Aber das ist ja eigentlich mit dem Kompass schon so ein bisschen
genau
gegeben,
also,
ne? Also ihr gebt Orientierung.
Genau, wir geben Orientierung. Also wir berichten eben nicht wahllos über alles, sondern alles, was bei uns im Heft stattfindet, ist gut. Also darauf kann man sich eigentlich verlassen, außer es gibt doch mal einen Verriss. Aber wir sind ja ein Empfehlungsmagazin und deswegen kann man sagen, worüber wir sprechen, ist eine Empfehlung und ist geprüft und kann gegessen oder getrunken werden, ohne Gefahr.
Die Magazine für Verfehlungen sind woanders, ja, im Zeitschriftenregal. Ja. So sieht's aus.
Gabriele, mal so ein bisschen rückblickend auf deine letzten 25 Jahre. Gab es hier eine Restaurantkritik oder auch ein Porträt über jemanden, das bei euch intern mal richtig für Diskussionen gesorgt hat?
Also es gibt natürlich immer Köche, die sich nicht richtig gesehen fühlen, die denken, sie haben eine andere Bewertung verdient, genauso wie auch bei Winzern. Aber es gab keinen großen Skandal jetzt, soweit ich mich erinnern kann. Oder eine Geschichte, die jetzt richtig große Wellen geschlagen hat. Daran, ja, kann ich mich nicht erinnern, nein.
Und andersrum gefragt, was war das beeindruckendste Essen, das du je hattest und warum?
Also in letzter Zeit. Also es gab viele. Aber was mich wirklich kürzlich beeindruckt hat, war die vegane Küche von Ricky Savard in Frankfurt in dem Restaurant Seven Swans. Okay. Ja. Das hat mich sehr beeindruckt, weil es eben nicht nur komplett vegan ist, sondern weil er sich noch mehr Beschränkungen auferlegt. Und zwar nimmt er nur Obst und Gemüse aus seinem Garten in Bad Homburg. Es gibt dort keine Kaffeebohne, keine Schokolade, es gibt keinen Zucker. Also man fragt sich, woraus kocht er überhaupt noch? Aber er sagt dann, also in seinem Garten hat er 17 Gurkensorten, 20 Tomatensorten. Er sagt, mit dem Thema Gurke bin ich noch lange nicht fertig. Also er sucht wirklich die Vielfalt im Kleinen und Überschaubaren und im Regionalen. Und was er daraus macht, ist absolut faszinierend. Also ich kann wirklich jedem raten, jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber es ist nicht bezahlt, da mal essen zu gehen, weil das wirklich faszinierend ist, was man aus so ganz Kleinem, aus einer Selbstbeschränkung schaffen kann. Es ist ganz schwer, dort einen Tisch zu bekommen, weil er immer ausgebucht sind. Es sind, glaube ich, auch nur 16 Plätze. Und er hat auch nur ein ganz kleines Team. Ich glaube, die sind zu dritt oder maximal zu viert und geben sich eine irre Mühe. Und man hat nicht einmal die Sekunde, man vermisst irgendetwas. Also man vermisst kein Fleisch, kein Fisch, keine Beurre Blanc Soße. Ich vermisse auch nicht den Kaffee und das Sahnetörtchen nach dem Essen. Es ist wirklich unwahrscheinlich schön angerichtet. Es ist alles aus einem Guss und man hat ein großes Geschmackserlebnis, aber aus wirklich einer kompletten Selbstbeschränkung, die er sich selber auferlegt. Und das finde ich, hat mich wirklich sehr begeistert, wie das möglich ist.
Hat er nicht sogar zwei Sterne? Einen glaube ich, mindestens?
Ja, einen mindestens. Ja. Ich glaube, er wartet auf den zweiten Stern.
Aber ich finde es auch spannend, dass du das jetzt so erzählst, weil, weißt du, ich könnte mir nicht vorstellen, dass in der ersten Ausgabe des Feinschmeckers vor 50 Jahren die Gurke irgendeine Art von, ja, Platz gefunden,
ja,
hat. Sondern da war das eine Gänsestopfleber, da war das, ja, ein Hummer, da war das eine Jagdgossmuschel im Zweifel, vielleicht hat man auch noch gesagt, okay, Kaviar kann man auch irgendwie runterkriegen, wenn man Hunger hat, ja. Und jetzt diskutieren wir über 17 Sorten Gurken.
Ja.
Die Welt hat sich komplett verändert.
Komplett verändert. Also, das ist genau richtig, was du sagst. Also, wenn man auch so auf die erste Ausgabe des Feinschmeckers schaut, das Cover war richtig voll mit Austern, Langusten, Hummer, Jakobsmuscheln, also das war wie bei Ludwig dem 14. bei Tisch, die Tische bogen sich auf den Fotos vor lauter Lebensmitteln, es gab riesige Buffets, Geflügel, Wild, Braten, Es war noch so ein bisschen auch so die Zeit, so nach dem Krieg spielte mit, wir sind wieder wer, wir zeigen, was man hat. Da lag der Genuss in der Opulenz und in der Fülle im Grunde. Und auch als ich zum Feinschmecker kam vor 25 Jahren, die Frage, wo kommt etwas her, hätte eigentlich niemand verstanden. Da hätten sie gesagt, ja, wo soll das herkommen? Aus dem Rangier-Express, der damals alle Köche beliefert hat. Oder im Zweifel kam alles aus Frankreich.
Das ist heute anders. Heute beliefert das Chefskulinar.
Genau.
Das müssen wir hier an dem Podcast mal ganz
genau. So viel Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein, ja. Also,
das hätte von mir kommen müssen.
Dann wäre es Eigenwerbung gewesen, aber ich darf das als Kunde so feststellen, ja. Wenn der Lastwagen nicht silber ist, ist es falsch.
Ja, genau. Und was ich vorhin sagte, wie mein damaliger Ressortleiter Achim Becker sagte, Sie müssen 10-mal Steinbutt essen, um zu bewerten, was ein guter Fisch ist. Heute würde er sagen, Sie müssen 10-mal Forelle sagen vielleicht. Denn in der Spitzenküche gibt es heute Forelle, Saibling, Zander. Der Gemüseanteil ist natürlich sehr viel höher. Es gibt ja auch ganze vegetarische Menüs. Also fast jedes sehr gute Restaurant hat ein normales Menü mit Fisch und Fleisch und ein vegetarisches Menü. Es kommt eher auf die Raffinesse an. Im Moment gibt es wieder so einen Trend zurück zur Beurre Blanc. Aber im Grunde hat man ja sehr viel mit Ölen arbeitet man. Und die Küche ist ja viel leichter, kreativer, vielfältiger geworden und regionaler. Und das ist halt auch ein Verdienst der nordischen Küche, also die ein großer Trend war, angeführt von René Redzepi aus dem Noma in Kopenhagen, dass man halt viel mehr guckt, was wächst eigentlich vor meiner Haustür. Und so ist ja auch die deutsche Küche heute auch eine Produzentenküche. Das heißt, die Köche leben sehr von den sehr guten Produkten, die Produzenten in ihrer Nähe ihnen liefern. Und das hat sich auch komplett gewandelt. Also früher gab es nur, das Maß aller Dinge war Mirallgeflügel, Gillardot-Austern, Limousin-Lamm, handgetauchte Jakobsmuscheln, der bretonische Hummer. Und das hat sich doch heute sehr, sehr gewandelt. Und wir haben eine unglaublich bereichernde Vielfalt und viel mehr Facetten auf dem Teller.
Warst du mal im Noma essen?
Ja, ich war im Noma essen, ja.
Ist ja. Ein gutes Erlebnis.
Ja.
Das klang jetzt schon ein bisschen wie, aber nein. Ich berichte nicht weiter. Das glaube ich nicht.
Nein, nicht, dass du jetzt denkst, 5 Ja's sind ein Nein. Nein, ich mit den Ja's versuche ich mich gerade daran zu erinnern. Doch, ich war da essen und es ist sehr interessant. Das Noma hat ja unheimlich viel bewirkt. Das hat auch bewirkt, dass sich die Köche in ihrem Habitus komplett verändert haben. Also früher waren ja die Köche, wenn man so das Bild hat, das waren oftmals ältere Herren, eher beleibt, waren ganz in Weiß mit der Kochmütze, Tock, eher so autoritäre Gestalten. Und so mit dem Noma kam halt auch so der coole, bärtige, tätowierte Köchetyp ans Licht mit den Tattoos. Die Tischdecken fielen, man aß an Holztischen, man hatte Felle oft über den Stühlen und handgetöpfertes Geschirr. Also es war alles so dieses ganze typische Fine Dining. Das verschwand mit der nordischen Küche. Also von daher hat die nordische Küche und auch das Noma, es war so, wie ich ja jetzt auch berichte, unheimlich viel bewirkt. Und es war eine tolle Esserfahrung. Und auch, was das Noma auch bewirkt hat, ist, dass die Köche plötzlich eine viel größere Rolle spielten, auch die Teller an den Tisch gebracht haben. Also auch sichtbar waren für den Gast. Und das war toll, also weil auch beim Noma kam plötzlich das auf den Tisch, was man auch nie als essbar gehalten hätte. Also eben auch die Algen, das Seegras, also wirklich so ganz kleine, also vegetabile Gemüse, Kräuter, die man vorher gar nicht beachtet hätte. Und die standen plötzlich im Fokus und das hat halt bis heute sehr viel bewirkt.
Da kommen wir auch schon so ein bisschen zu dem nächsten Thema, was wir gerne nochmal mit dir besprechen möchten. Der Feinschmecker ist ein Stück weit auch Chronist der Szene und kann sicher, habt ihr euch im Vorfeld dieses Jubiläumsmagazins mit den vergangenen 5 Jahrzehnten der Gastronomie intensiv auseinandergesetzt. Insofern, in welchem Bereich hat sich die Gourmetwelt in diesen 50 Jahren am stärksten verändert? Was würdest du sagen?
Also es ist schon so dieses Thema Fine Dining, was ich gerade beschrieben habe. Es gab ja vor den Skandinaviern, den Dänen vor allen Dingen, gab es ja die große Welle der sogenannten Molekularküche. Also angestoßen von den Spaniern unter Ferran Adrià vor allen Dingen. Mhm. Und Ferran Adrià hat im Grunde die größte Revolution bewirkt, indem er, auch wahrscheinlich typisch, dass es kein Franzose war, also niemand, der so traditionell gedacht hat. Sondern
ja, die Franzosen, Italiener sind ja im Grunde die alte Fine Dining.
Genau,
ne?
Genau.
Also das ist ja so, da kommen wir her, Escoffier und so weiter.
Richtig, so, ne? Also Italien war schon immer die Wohlfühlküche, die Cucina alla Mamma.
Ja.
Und Frankreich war das Maß aller Dinge, auch mit den Schulen, auch diese zum Teil auch militärisch ein bisschen geprägte Hierarchie in den Küchen, ja. Mise en place, also die Begriffe kommen ja auch alle aus Frankreich, der Commis, ja. Der Sous-Chef, ist ja alles französisch.
Genau, also, der kleine Napoleons.
Genau, die Restaurants, also sich restaurieren, kommt ja auch aus Frankreich und die Köche, die dann alle arbeitslos wurden nach der Französischen Revolution, weil es so die Höfe nicht mehr gab und den Adelstand und sich selbstständig gemacht haben und so weiter. Also das ist ja alles Frankreich geprägt. Und daher ist es vielleicht auch kein Wunder, dass es ein Spanier war, also kein Katalane auch noch, der halt die Küche revolutioniert hat und alles in Frage gestellt hat, was man bisher wusste von der Küche oder was man meinte, was so sein muss. Also der das Menü auf 44 Häppchen ausgedehnt hat und der eben mit diesen Texturas gearbeitet hat, der mit Stickstoff, mit fest und flüssig und der im Grunde in seinem Restaurant El Bulli alles auf den Kopf gestellt hat, was man vorher für richtig hielt. Und das war im Grunde auch das erste große Pilgerrestaurant in Europa. Also das war ja auch immer ausgebucht und jeder fragte sich, warst du im El Bulli? Und das war schon einer der oder der große Meilenstein in der Geschichte der Kulinarik der letzten 50 Jahre. Also auch dadurch eine neue Freiheit zu generieren. Also dass man sich auch mal was trauen durfte, dass man nicht unbedingt, wie gesagt, nach dem französischen Muster folgen muss, um ein Sternekoch zu sein, sondern dass man einfach den Kopf nochmal ganz neu lüften konnte.
Und dann siehst du quasi als nächsten Step das Noma? Ja. Oder hast du noch einen Zwischenstep? Und was kommt dann, was kommt jetzt nach dem Noma?
Nach dem Noma kommt wieder eine, also im Moment haben wir, was ich eben schon sagte, einen ganz starken Bezug zur Regionalküche, der aber auch ja, also ausgelöst worden ist durchs Noma. Viele Köche gerade in Deutschland garnieren, bereichern regionale Produkte mit asiatischen und speziell japanischen Elementen. Ja. Also man findet im Moment überall Dashi, Miso, Yuzu, Shiso auf allen Karten.
Umami.
Umami, überall. Genau, überall, genau. Also das ist im Moment so ein ganz großer Trend. Genau, dann also kombiniert mit regionalen Produkten. Wie gesagt, dieses Thema Heimatküche, also zum Beispiel bei Tim Raue gibt es ja auch schon lange die Königsberger Klopse, den Bienenstich, die Ente nach Oma Gerda, natürlich etwas mit ironischem Augenzwinkern, aber immerhin, und das ist auch gerade so ein Hype, auch in Berlin, was ja auch immer so als innovatives Zentrum galt, der Kulinarik in Deutschland, also dass man da wieder guckt, so wo sind eigentlich unsere Wurzeln und wie kann man die modernisiert nochmal neu interpretieren. Das ist im Moment so der Trend. Und natürlich alles Asiatische. Und ich wundere mich, jetzt hat gerade vor 2 Wochen hier in Hamburg wieder ein italienisches Restaurant aufgemacht und es ist wieder ausgebucht. Also dieses Thema Italien ist auch einfach unverwüstlich.
Das glaube ich auch, ja. Aber es ist auch einfach diese Cucina alla Mamma, die schmeckt ja auch gut. Weißt du? Und das ist ja auch so ein Ding, glaube ich, gerade auch in momentan schwierigen Zeiten, konjunkturell ist manchmal nicht ganz so einfach. Ja. Du kannst großartige Abende erleben, wenn du richtig avantgardistisch mutig dran bist. Es kann aber auch sein, dass du zu 2, zu 4, zu 6 essen gehst und einer oder zwei sagt, also vorhin in der Nacht, ist ja schön, dass ihr da jetzt irgendwie ganz tolle Geschmackserlebnisse habt, ja, aber ich kann mit allem nichts anfangen. Also ihr erlebt das mit meiner eigenen Mutter, ja, wenn ich die mitnehme ins Noma und sage, du kannst jetzt die Algen essen, dann sagt die, Junge, können wir irgendwie auf dem Rückweg noch wo anhalten? Ich würde gerne was Richtiges essen.
Ich brauche noch ein Käsebrot.
Ich brauche noch ein Käsebrot, ja, oder eine Röllpölse, ja. Irgendwas, ja. Also du nimmst ja dann auch manchmal nicht mehr alle mit, wenn es super avantgardistisch wird. So schön es ist und so sehr es dann auch den kulinarischen Horizont
erweitert. Absolut. Das ist auch nichts für jeden Tag. Also man würde jetzt ja auch nicht zweimal die Woche ins Noma gehen oder ins El Bulli. Aber ich finde es ganz wichtig, und das macht eben auch den Beruf so spannend und die Beschäftigung mit den Themen, dass es eben diese kulinarische Avantgarde gibt und diese Leuchttürme. Und ich vergleiche das immer genauso in der Opernwelt, im Ballett, im Theater. Es muss immer die kreativen, avantgardistischen Regisseure geben, die Schauspieler, die Dramaturgen, oder die Schriftsteller, die halt auch mal die Regeln brechen und die mutig sind und die nach vorne gehen und innovativ sind. Und genauso ist es halt auch in der Kulinarik. Auch da brauchen wir genau diese verrückten Leute, sage ich jetzt mal, die sich was trauen.
Ja, und diese Menschen strahlen ja auch ab. Weißt du, also das, was du heute als avantgardistisches Theaterstück irgendwo siehst, ja, das ist vielleicht in 10 Jahren in einem Musical mitverarbeitet als Inspiration, ja, wo wir heute sagen, okay, also Ne? Musical ist total schön, viele Leute gehen hin, freuen sich und so weiter. Aber es ist natürlich sehr mainstreamig gemacht letztendlich, ja. Und wir erleben jetzt schon die Dinge, die vor 20 Jahren total cringe gewesen wären, hätte keiner so gesagt, okay, die sind heute mit dem Mainstream.
Ja, genau. Genau, das sickert dann alles durch, also die Innovationen sickern durch und finden dann ihren Niederschlag eben auch in der etwas nahbareren und einfacheren Küche.
Und wie haben sich die Gäste und deren Ansprüche verändert in diesen 50 Jahren? Oder besser gesagt, was oder wer ist heute eigentlich ein Feinschmecker?
Also früher war Fine Dining natürlich auch etwas Besonderes. Also man zog sich auch gut an. Man zog sich sogar gut an, wenn ich mit meiner Großtante und meiner Großmutter ins Café gegangen bin, da zog man sich auch gut an. Also meine.
Du bist aber heute auch gut angezogen. Also das offensichtlich haben wir irgendwas ausgelöst.
Vielen Dank. Aber meine Tante hatte immer einen Hut auf, wenn wir ins Café gingen und
das
alle anderen
schlecht,
älteren
mit den
Damen auch.
Beim ja, Podcast,
genau.
Ja.
Nein, ich will nur sagen, es war etwas Besonderes auszugehen, auch ins Café zu gehen. Und das ist ja auch eine ganz spannende Entwicklung, zum Beispiel der Boom der Kaffeeröstereien. Also früher hätte man ja nie Kaffee getrunken. Also Kaffee war für mich, als ich noch jünger war, irgendwas Langweiliges. Man trank sonntags nachmittags Kaffee, holte das beste Geschirr aus dem Wohnzimmerschrank. Aber dass man heute so mit dem Kaffeebecher durch die Gegend geht, dass es alle 3 Meter in Hamburg quasi eine coole Rösterei gibt mit coolen Leuten, coolen Baristas, ist ja auch ein ganz neue spannende Facette. Also früher war das etwas Besonderes, man zog sich gut an, man hatte eine Krawatte zu tragen als Mann und die Gäste waren natürlich, damals war es auch so, dass der Mann überwiegend bestellte. Es gab ja, ich habe das auch noch erlebt, dass es Damenkarten gab ohne Preise. Ich habe auch mal einen Text darüber geschrieben, wie das ist, als Frau essen zu gehen, so vor 15, 20 Jahren. Also da wurde man wirklich noch als Kuriosum betrachtet und war eigentlich auch nicht so wirklich gerne gesehen. Und dann hieß es so, ja, ich mache Ihnen schnell einen Salat, wie Sie möchten, und dann können Sie auch wieder gehen. Oder man bekam den schlechtesten Platz. Aber das hat sich alles natürlich verändert. Und die Gäste sind natürlich heute, würde ich sagen, auch zum Teil anspruchsvoller und kundiger. Also der Schrecken vieler Gastronomen sind ja die Gäste, die den Wein googeln. Ne? Also jeder hat ja sein Smartphone dabei und guckt dann, was der Wein kostet. Oder guckt, ja, woher kommt, wenn da steht, die Möhre kommt von dem und dem Landwirt, von der Müritz, kann man das natürlich auch alles nachprüfen. Und ich denke, dass die Gäste aufgeklärter sind, mehr wissen und auch mehr wissen wollen, woher sind kritischer. Und sie achten auch mehr auf dieses Thema Gesundheit. Also es ist ja sowieso ein ganz großer Trend, der auch die Spitzenküche beschäftigt. Also der große Hedonismus ist etwas auf dem Rückzug. Auch im Fine Dining wird darauf geachtet, dass es halt nicht so viel Fleisch ist, dass es etwas leichter ist, etwas gesünder und gemüseorientierter ist.
Also ist der Feinschmecker heute der Bewusstgenießer?
Ja.
Sozusagen.
Und wenn du mich fragst, was ist Feinschmecker heute, ist es wirklich auch so die Achtsamkeit, wenn man das Wort benutzen will, auf das einzelne Produkt, auf die Herkunft des Produkts. Also ist es nicht egal, was man isst. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, als ich zum Feinschmecker kam, hat niemand gefragt vor 25 Jahren, woher stammt das, wie ist das aufgezogen worden, welcher Landwirt steht dahinter. Und heute ist das alles transparent und heute ist das ein wichtiger Faktor. Deswegen schreiben ja auch die Köche auf die Speisekarten auch manchmal bei jedem oder fast jedem Produkt, woher kommt das eigentlich? Und das wird ja auch immer mit kommuniziert. Also wer hat das und das hergestellt? Wer ist der Fischer dahinter? Wer ist der Züchter dahinter? Wer ist der Bäcker?
Ich bin da vollkommen bei dir, aber das ist natürlich auch nur in einem bestimmten Segment der Küche tatsächlich so. Also wir erleben ja momentan auch, du hast es gesagt, wir verlieren Gasthäuser auf flachen Land vor allen Dingen und so weiter. Wir erleben einen unglaublichen Boom der Systemgastronomen. Ich glaube 10% Zuwachs letztes Jahr bei einem ansonsten stabilen Außerhausmarkt insgesamt. Das heißt, irgendwie anders hat verloren, und zwar die vielen Einzelbetriebe, die Mittelständler, die Familienunternehmen und so weiter, die sind eher auf dem Rückzug. Und ganz ehrlich, ich will jetzt keinem Systemgastronom irgendwie ans Bein oder sowas, ja, aber da geht's drum nicht. Da gibt's nicht die Möhre aus der Müritz, die dort aus der torfigen Scholle gezogen worden ist, sondern da gibt's eben einfach auch im großen Stil für kleines Geld viel Essen auf dem Teller und so weiter. Also das ist ja wirklich auch nur eine eine kleine Szene.
Absolut. Das ist, also ich habe jetzt als Chefredakteurin des Feinschmeckers geantwortet. Und das, was ich gerade beschrieben habe, ist natürlich eine Nische, eine schmale Schicht, aber mit der wir uns beschäftigen. Unser Thema ist nicht in erster Linie die Systemgastronomie. Also wir müssen uns natürlich auch beschränken mit unserer Thematik, sonst wird es Uferlofs. Aber du hast völlig recht. Also wenn man jetzt das ganze Thema Kulinarik breiter anschaut, globaler, dann ist es natürlich so, und wenn man in die Zukunft schaut, ist die Befürchtung auch, dass die Schere da weiter auseinandergeht. Wenn man sieht, wie teuer Lebensmittel auch heutzutage sind, also wenn ich auf den Isemarkt gehe und da Käse kaufe und Brot kaufe und eine Gurke für 2 Euro kaufe und Petersilie für 1,80 kaufe, das ist natürlich etwas, was sich nicht alle Leute oder immer weniger Leute leisten können. Und deswegen die Preise sind ja auch so hoch in den Spitzenrestaurants. Mittlerweile gibt es ja in den meisten Restaurants nur noch ein Menü. Man kann nicht mehr à la carte essen und dieses Menü kostet immer 200 Euro plus, also zwischen 200 Euro und 300 Euro ohne Getränke. Das heißt, wenn ich zu zweit essen gehe, kostet mich das 500 bis 600 Euro. Und das führt natürlich dazu, dass eben diese Schere immer weiter hochgeht, auseinandergeht. Also du wirst, also so könnte eine Prognose lauten, natürlich auch diese Leuchttürme weiterhin haben mit hervorragenden handgemachten Lebensmitteln, was wahrscheinlich noch hochpreisiger sein wird. Und auf der anderen Seite, das, was du gerade beschrieben hast, die Systemgastronomie standardisiert, vielleicht sogar von Robotern, 3D-Druckern, jetzt mal extrem gedacht, hergestellt und serviert, weil es eben auch diese Personalproblematik gibt. Also, und da ist wirklich die große Befürchtung, wo bleibt der Mittelstand in der Kulinarik? Wo bleiben die Gasthäuser? Wo bleibt das gute, familiär, persönlich geführte Restaurant für jeden Tag?
Aber muss nicht die Spitzengastronomie, Spitzenküche, die Sterneküche dieser Welt, müssen die nicht mehr an den Alltag der Einschmecker oder den normalen Esser heranrücken? Als Beispiel, das 100-200 ja, senkt gerade seine Menüpreise. In der Woche, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, auf einen reduzierten Preis. Nur Freitag, Samstags ist es teurer. Also ist der normale Preis. Mhm. Das ist so ein bisschen ranrücken an die veränderte Welt, oder?
Ja, also ich denke auch, das ist gerade so eine Bewegung, die gerade beginnt. Ich denke auch, man muss die Spitzenküche öffnen, weil auch viele Spitzenrestaurants merken, dass die Tische in der Woche leer bleiben. Also durch diese Preisentwicklung ist es halt so, dass es halt auf der einen Seite schwierig ist, Stammgäste zu generieren. Das Essen gehen wird etwas ganz Besonderes, nur noch am Wochenende oder zum Feiertag. Und das reicht eben nicht, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Es gibt den Koch Marc Stroh in Berlin aus dem Toulouse-Lautrec. Und ich habe so den Eindruck, der macht etwas ganz Schlaues. Also der öffnet, der hat einen Stern und öffnet aber die Küche für die große Masse. Er macht zum Beispiel dieses Thema Burger, also Burger-Festivals, Butterburger, Smashed-Burger. Und dann stehen die Leute Schlange. Mhm. Ohne aber, und das hat natürlich auch eine hervorragende Qualität. Das ist selbst gebacken, das ist sehr gutes Fleisch, das ist ein richtig guter Burger. Gleichzeitig behält er sein Fine Dining bei. Aber ich denke, in diese Richtung muss es gehen, dass man halt die Spitzengastronomie interessanter machen muss. Man muss vielleicht rund um das Kernthema Fine Dining Events kreieren. Oder man muss einfache Angebote machen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Ideen. Also, aber so wird es auf Dauer sicherlich nicht durchzuhalten sein.
Ja, ich glaube auch, dass dieses Skalieren ganz, ganz wichtig ist. Und weißt du, es gibt auch so viele, auch tolle Restaurants, vielleicht nicht in jedem kleinen Ort, aber es gibt viele, viele tolle Restaurants. Du hast vorhin von Berlin gesprochen. Ich war neulich da, ich war bei Osmans Töchter. Ja, das kennt jetzt wahrscheinlich kein Mensch. Ja, das ist moderne, neu interpretierte türkische Küche. Es hat nichts mit Döner und solchen Dingen zu tun, sondern es ist einfach zeitgenössisch, Istanbul, Kreuzberg, diese ganze Mischpucke. Kleines Geld, mega Atmosphäre, geiler Laden, hat total Spaß gemacht. Und das sind einfach auch, finde ich, diese Dinge muss man halt auch mal mit berücksichtigen, ja. Also nicht sagt, okay, ich fange erst an, wenn es ein Standard mit dem Spotlight drauf zu gehen, sondern auch, was weiß ich, im Bereich Bib Gourmand oder wenn es einfach kleine Empfehlungen sind. Weil du sagst ja selber, der Feinschmecker muss auch ein Kompass sein für den kleinen Geldbeutel. Ja, ja. Und wenn ich durch Sardinien gehe und ich sage, ich entdecke beim Bauer Pedro den Ziegenkäse, keine Ahnung, ja, der hat keinen Stern. Ja. Der ist einfach nur handwerklich geil gemacht, weil er den seit, keine Ahnung, 7 Generationen wahrscheinlich so macht. Und das ist ja genau das, diese kleinen Genüsse. Aber klar, der wird nicht reich damit. Mhm. Ja, der wird niemals dann sagen, okay, ich bin Koch, ich fahr Porsche.
Ja, genau. Ja, genau, in diese Richtung muss es gehen. Und ich meine, kein Mensch von uns isst ja jeden Tag Sterne, sondern genau das, was du sagst. Ich bin im Urlaub und dann möchte ich gerne ein Eis essen in Italien, aber ich möchte gerne tolles Eis essen. Und ich möchte einen Kaffee trinken, aber ich möchte einen super Espresso trinken. Und dazu, das Gebäckteilchen soll super lecker sein. Und so sehen wir uns eben auch. Ne? Also, dass wir eben so diese, der Genuss ist halt überall im Alltag präsent. Aber dieses Thema Event, das ist ein ganz wichtiges. Und ich denke jetzt zum Beispiel gerade an das Herlin hier in Hamburg. Die haben ein Chefstable, da kann man sich mit 4 bis 6 Leuten im Restaurant anmieten und muss nur 3 Gänge essen, kann Wein mitbringen. Und das ist auch etwas, was schon total unterhaltsam ist und nochmal eine ganz neue Facette bringt. Also da wäre wirklich so die, würde ich mal sagen, die Aufgabe der Spitzenköche, einfach so von ihrem Fine-Dining-Kern noch neue Ideen zu entwickeln, wie man noch mehr Leute reinholen kann und wie man das Essen zugänglicher, breiter aufstellen kann. Ja.
Cool. Ich glaube, wir
Eine Sache noch, aber muss es nicht auch wirklich wieder ein bisschen günstiger werden? Ich weiß, was Lebensmittel kosten, logischerweise weiß ich das, aber und du sagst es selber, wenn man über den Isemarkt geht und so weiter, aber es kann sich ja kaum noch einer leisten. Ja. Also gerade die Spitzenküche, das wird. Ja, es gibt noch viele Menschen, die sind sehr reich und die können sich das auch täglich leisten. Aber der Normalo will das vielleicht auch mal erleben.
Ja, die Frage ist, also müsste man jetzt einen Koch nochmal befragen oder eine Köchin? Weil was ich immer höre ist, natürlich, die Lebensmittel sind teuer geworden, die Energiepreise sind höher, der Mindestlohn ist gestiegen. Man findet sowieso kaum noch Personal. Das muss gut bezahlt werden und braucht auch, und natürlich auch die Arbeitszeiten sind heute kontrolliert. Also da wird ja auch nach Stechuhr gearbeitet und diese Überstunden, die es damals gab, so jeden Tag 12 Stunden, was ja auch richtig ist, dass es das nicht mehr gibt. Die Frage ist, wenn du trotzdem eine hohe Qualität auf den Teller bringen willst, wie bezahlst du es? Ne? Also woher kommt das Geld? Also auch die Hoteliers, wenn du jetzt, die meisten Spitzenrestaurants in Deutschland sind ja in Hotels, die sagen auch, ihr müsst selber profitabel sein als Restaurant. Wir können euch nicht immer quersubventionieren. Ja. Also der Ansatz ist richtig, aber das ist die große Frage. Wie kann ich bezahlbar mit guter Qualität sein?
Aber da ist doch wirklich auch das Thema Skaleneffekt. Also ich glaube nicht mehr, dass diese klassische Wareneinsatzkalkulation noch hinhaut. Ja? Also zum einen, Lebensmittel sind teurer geworden, stimmt. Aber sie sind nicht Faktor 3 teurer geworden. Ja, also sind hier 10%, 20%, 30%, alles klar. Das, was wirklich teuer geworden ist, A, Mieten in guten Lagen, also Immobilien, unglaublich viel teurer geworden, Energie deutlich teurer geworden und natürlich Personalkosten. Ja? Und wenn du das jetzt aber alles nimmst und gehst runter auf zum Beispiel 20 Kuverts statt 40, natürlich, dann wird's doch heftig. Also du musst doch eine gewisse Auslastung bringen, ansonsten ist alles schön.
Ja, klar. Also dieses Thema Grand Restaurant wäre vielleicht auch nochmal wieder angesagt. Ich war neulich im Grill Royal in Berlin und das ist ja so, das ist groß und das hat eine tolle Stimmung und da hat man immer das Gefühl, das ist der Place to be. Ja. Und das finde ich ist auch etwas, viele Restaurants sind halt auch sehr klein heutzutage. Nicht? Also auch wir sprachen über Christian Bau, der bei euch im Podcast war. Ich weiß nicht, was hat der auch, 16 Plätze? Das ist eine
20, glaube
20,
ich.
Ja. Ne? Sowas, ja. Also so und vielleicht.
Wir waren an einem Donnerstagabend da, also mitten in der Woche, 23 Gäste, noch 2 Stühle dazugestellt. Mhm. Das war voll.
Ja, aber Christian Bau ist auch wirklich, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Ja. Ja, wie Jan Hartwig und so weiter.
Ja.
Weißt du, wenn du jetzt in eine einfachere Ebene gehst, ja, Löckmann Hamburg, Susannenstraße, ein Riesending, ja, eines der Lieblingslokale von Simon und mir, Grüße an unseren Tonmann, ja. Aber da hast du halt einen unglaublichen Durchsatz auch, ja. Der ist nicht wahnsinnig teuer, aber die Leute sind halt nach 60 Minuten von einem tollen Service, super schnelle Leute, ja, auch wunderbar happy. Mhm. Und auch das muss man sich ja mal angucken, weil es gibt eben nicht immer nur das Menü für 300 Euro.
Ja, klar, das stimmt. Ja, also genau, viele Ideen, viel zu tun. Also auf jeden Fall wird sich da mit Sicherheit etwas ändern, weil ich denke auch gerade bei der jungen Generation, das Fine-Dining-Konzept, man spricht ja auch immer über Aufmerksamkeitsspannen, die auch zurückgehen. Das ist natürlich auch eine Frage. Also wollen junge Leute noch von 19 bis 24 Uhr in einem Restaurant sitzen und 8 bis 10 Gänge essen.
Jetzt stellst du die Fragen. Tut mir einen Gefallen, gib uns doch gleich die Antwort.
Das war jetzt eine Suggestivfrage.
Ja, rhetorisch.
Also wenn ich so an meine Nichte und meinen Neffen denke und junge Kollegen, also ehrlich gesagt, die reißen sich nicht danach, mit mir essen zu gehen. Wenn ich sage, möchtest du mit, so das und das Restaurant? Och nö, lieber hinterher treffen. So, oder vorher was trinken.
Also, warum? Weil du permanent was zu kritteln hast an den einzelnen Gängen?
Nein, ich bin ein ganz dankbarer Gast. Nein, weil die einfach so den Mehrwert nicht darin sehen, stundenlang ein Menü zu zelebrieren.
Weißt du, ich glaube, kann mir auch vorstellen, dass es auch Leute nervt, wenn jetzt dann der Koch ihnen 30 Minuten lang erklärt, wo jetzt diese Karotte eben aus der Scholle gezogen wurde.
Ist denen zu anstrengend.
Ja.
Die Wartezeit ist den jungen Leuten zu anstrengend. Da passiert nichts in der Zeit. Dieses Nachspüren der Aromen, die Komplexität, dann zu jedem Gang ein anderer Wein. Es wird ja bei den jungen Leuten auch nicht mehr so viel Alkohol getrunken. Ich glaube, das ist etwas, was in der jungen Generation nicht mehr so angesagt ist.
Das heißt aber, dass ich die Sterne-Gastronomie komplett nochmal neu erfinden muss, aber noch nicht getan hat. Oder siehst du schon Konzepte, die dahin gehen?
Es gibt Konzepte, die sehr gut laufen. Es gibt zum Beispiel in München, München ist ja sowieso im Moment tonangebend in der Kulinarik. Da gibt es, würde ich mal sagen, hat Berlin so ein bisschen abgelöst im Moment.
Das werden die Berliner nicht gern hören.
Nein, aber ich weiß, aber da müssen sie jetzt durch. Berlin ist nochmal ein Sonderfall. Aber da gibt es so einige ganz junge Restaurants, die das gut machen, also die sehr gute Gerichte haben. Auch dieses Thema Sharing ist ja auch zum Beispiel etwas, womit man junge Leute auch begeistert. Also indem man einfach was in die Mitte stellt. Also ich war mit meiner Nichte in dem Restaurant Bingo und da wird ein großer Kopfsalat in die Mitte gestellt. Und dann gibt es Cocktails dazu und eine junge Atmosphäre und das ist auch voll. Oder auch das junge Gasthaus Walz in München. Also junge Gasthauskultur, so etwas. Also Dinge, die halt auch zugänglich sind, die einen modernen Vibe haben, die halt auch eine sehr gute vegetarische Auswahl haben, interessante alkoholfreie Getränke und die etwas Besonderes bieten von ihrem Konzept her. Etwas, über das man auch im Nachgang erzählen kann. Also das begeistert junge Leute schon, aber ich glaube eben dieses klassische Fine Dining, es wird es immer geben, aber die Frage ist ja in der Masse, in der Menge, wird es da noch genügend Gäste geben, die das schätzen? Und da müsste man wirklich nochmal neu denken.
Kommen wir von München in die europäische Champions League. Tickt Europa ähnlich in der Fine-Dinings-Welt? Tickt die ganze Welt irgendwo vergleichbar? Oder wo siehst du die Trends da von morgen? Was kommt nach Asien, nach Nordic, nach Levante? Und was siehst du, wenn du in Europa unterwegs bist?
Also vielleicht erstmal zum Thema, was kommt nach Asien und Levante, wobei Levante sich eigentlich noch viel mehr etablieren könnte, also wenn ich auf Deutschland gucke. Also da würde ich mir wünschen, dass so die Aromen oder der Hype von Otto Lengi, der ja eher so in den privaten Haushalten angekommen ist, dass er sich noch viel mehr niederschlägt. Das finde ich eine sehr spannende Küche und ich denke, wo das Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist, sind die Küche von Peru und Mexiko. Also das würde ich mir wünschen, dass da noch viel mehr kommt. Also wir haben ja immer noch mal Ceviche, wir haben Tacos, also so eher so aber auf der Street-Food-Ebene. Also das finde ich toll und das wäre sicherlich noch mal so ein Thema, was hier noch mehr Anklang finden könnte. Das ist noch so etwas unter dem Radar. Wie sieht es in ganz Europa aus? Also in Europa. Wo fangen wir da an? Europa ist vielfältig. Es ist ja auch die Frage, guckst du auf London oder guckst du auf das Land in Großbritannien? Da gibt es ja auch schon wieder riesige Unterschiede. London hat eine fantastische Restaurantszene mit immer wieder neuen Konzepten, die sich neu erfindet. Aber da ist natürlich auch das Geld da und da ist das Publikum, die das bezahlen und zu schätzen wissen. Auf dem Land sieht es auch schon wieder anders aus. In Frankreich ist es so, dass natürlich traditionell die Franzosen das Essen lieben und auch die Qualität lieben und schätzen und auch mehr Geld fürs Essen ausgeben als wir. Also es heißt ja auch immer, jetzt haben wir ja auch eine gewisse krisenhafte Zeit in ganz Europa. Da sparen die Deutschen als erstes am Essen und die Franzosen, Italiener und Spanier gehen erst recht essen, weil sie sagen, jetzt ist jetzt. Und jetzt gehen wir mal ordentlich essen. Wer weiß, was morgen ist? Und die Deutschen sagen, oh Gott, jetzt sparen wir lieber beim Essen. Wer weiß, was morgen ist? Und kochen lieber nur noch zu Hause oder sparen uns den Wein und trinken nur noch ein Bier. Also das ist schon unterschiedlich. Aber es ist sehr schwer, muss ich dir sagen, so diese Frage nach Europa oder der Kulinarik allgemein immer so über einen Kamm zu scheren. Weil es halt immer sehr unterschiedlich und divers ist. Also das ist, wie gesagt, es ist Stadt-Land. Es ist, du hast in Spanien zum Beispiel auch dieses Phänomen oder wie auch Italien, dass die Tapas-Bars sehr gut und günstig sind. Mhm. Und das ist auch ein politischer, gesellschaftlicher Wille, zu sagen, es soll sich jeder leisten können.
Aber gerade die
genau wie der Kaffee in Italien, in den teuersten Straßen in Mailand, bekommst du einen bezahlbaren, günstigen Espresso. Da zahlst du nicht wie hier in Hamburg 4 Euro für ein Cappuccino, sondern, ich weiß nicht, 2 Euro oder 2,50 Euro.
Ja, von Neapel bis bei 1,20.
Genau, oder so. Genau. Ich war da noch zu ehrgeizig. Ja, und das sind einfach so, ist ein gesellschaftlicher Konsens, den wir halt hier nicht haben, so in puncto Kulinarik. Also deswegen, es sind ganz viele Themen, die dort mit reinspielen.
Wir sprechen jetzt viel über Westeuropa, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal, Italien, alles kulinarische Länder. Wie ist das mit Osteuropa?
Ich war gerade in Budapest.
Okay.
Und da war in einem tollen Restaurant namens Stand, also kurioser Name, und tatsächlich rührt es daher, weil das früher ein Marktstand war. Die sind von einem Marktstand hervorgegangen. Und Stand ist offenbar ein deutscher Begriff, der in die ungarische Sprache Eingang gefunden hat. Und das hat mich sehr begeistert, weil die eben ihre ungarischen Traditionen auf Fine Dining umgemünzt haben. Also man fand dort Gulasch und dann gibt es diesen Snack Logosch und es gab so KUK-inspirierte Desserts mit Nockerln. Und zu jedem Gericht und zu jedem Teller gab es eine Geschichte zu erzählen aus der ungarischen Tradition, aus der ungarischen Küche. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann merkt man eben auch, wo man eigentlich isst. Also, und das ist so, dass halt auch die, auch in Warschau gibt es sehr gute Köche. Oder was fällt mir jetzt noch ein? Ja, Russland ist im Moment kein Thema aus bekannten Gründen. Wir haben früher auch viel über Moskau berichtet. Da gab es auch eine aufblühende Restaurantszene. Aber wie gesagt, im Moment ist es halt alles, klar, muss man nicht weiter diskutieren. Aber Ungarn, Polen, auch Litauen, Vilnius, Tallinn, da ist eine ganz moderne und auch digital affine, sehr früh schon Restaurantszene, die sehr modern ist, aber sich auch auf ihre Wurzeln besinnt. Und das, finde ich, ist eine tolle Bewegung.
Hast du jetzt eigentlich schon die nächste Frage, die ich noch auf meinem Zettel stehen habe, beantwortet, ob es ein Land gibt, in dem du kulinarisch regelmäßig überrascht wirst? Das hörte sich gerade so ein bisschen sehr in die Richtung an.
Also es lohnt sich, sich Osteuropa mal näher anzugucken, ja, vor allen Dingen auch mit den Weinen. Also es gab eine rein ungarische Weinreise, es waren tolle Weine. Es war, aber die meisten gehen nicht ins Ausland, die trinken die Ungarn selbst, das ist auch gut so. Und es, durch den Klimawandel, muss man sagen, gibt es ja auch, in Schlesien gibt es Riesling und in Polen wird Wein angebaut. Also da wird in den nächsten Jahren auch noch viel passieren. Das ist sicherlich eine sehr spannende Entwicklung, die dort passiert. Und
tun wir uns schwer in der deutschsprachigen Feinschmeckerszene im Vergleich zu diesen Ländern, um auch vielleicht Veränderungen mal herbeizuführen? Ist das da irgendwie ein moderner, cooler Super?
Ja, ich denke schon, dass da noch mehr so der Entdeckungscharakter ist. Bei uns ist es ja so, dass auch, es gibt schon so das Nord-Süd-Gefälle in Deutschland. Also die meisten unserer Leserinnen und Leser haben wir auch in Baden-Württemberg. Also oder alles, was südlich oder in und südlich von Köln ist. Zum Beispiel Norddeutschland, Ostdeutschland, ist halt die kulinarische Kultur sehr bescheiden. Also vor allen Dingen, was das auf dem Land. Also hier in Hamburg zum Beispiel im alten Land, wie gesagt, wir sind da im größten Obstanbaugebiet mit Deutschlands oder Europas sogar. Und es gibt dort keinen einzigen guten Landgasthof, der eben genau diese Produkte, die dort wachsen, auch auf eine tolle Weise verarbeitet. Also was sicherlich auch, sagen ja viele, mit dem Thema Protestantismus zu tun hat. Man ist da ein bisschen sparsamer. In den katholischen Bundesländern, da wo auch der Wein wächst, eben Baden-Württemberg oder auch Bayern am Bodensee, da hat man natürlich eine ganz andere kulinarische Kultur. Also das ist schon so, dass es im Norden alles etwas karger ist und im Süden etwas schwägerischer und bewusster genossen wird. Also ich finde, in Deutschland hat sich schon wahnsinnig viel getan. Ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden. Man neigt ja auch als Deutscher immer dazu, das eigene also sehr stark zu kritisieren und alles, was von außen ist, zu feiern. Deswegen, also wenn man sich jetzt so mit 50 Jahre Feinschmeckerei und Kulinarik in Deutschland beschäftigt, haben wir schon unheimlich viel erreicht und geleistet. Und wir haben tolle Köche und wir haben vor allen Dingen tolle Winzer. Überlegt mal, was haben wir früher für deutsche Weine gehabt? Das war, wie hieß es nochmal, Liebfrauenmilch, alles süßliche Moselweine, Rotwein konnte man nicht trinken. Und jetzt, was haben wir für tolle, also man, es fällt ja sogar fast schwer, einen schlechten Wein zu finden aus Deutschland. Also ich kann mich eigentlich mein Leben lang mit deutschem Riesling beschäftigen. Also deswegen finde ich schon, dass wir unheimlich viel erreicht haben, dass wir eine große kulinarische Kultur in Deutschland haben. Wenn die wir aber vielleicht selber vielleicht nicht so schätzen.
Ja, sie ist uns vielleicht gar nicht so bewusst.
Ist uns, glaube ich, gar nicht bewusst. Ich glaube auch. Dass
wir extrem gut sind.
Ja, wir sind extrem gut, aber wir, und es ist auch im Ausland nicht so bekannt. Ich habe letzte Woche ein Interview mit Pierre Garnier gemacht, Drei-Sterne-Koch in Paris. Der sagte auch, Mensch, man spricht gar nicht über die deutschen Köche und über die deutsche Küche. Die ist so unbekannt und dabei ist das so toll, was ihr macht. Das ist so unter dem Radar.
Wenn du dir, und jetzt komme ich, es ist eine perfekte Überleitung eigentlich, aber wenn du dir zum 50-Jährigen vom Feinschmecker etwas wünschen könntest, vom Leser, von der Politik, von der Gastrobranche, was wäre das? Dass man wirklich Deutschland auch in der Welt diese kulinarische Leistung auch einfach stärker ins Bewusstsein rückt? Oder was wäre dein Wunsch?
Also mein erster Wunsch wäre, dass auch die Politik sich endlich mal zur Kulinarik bekennt. Ich ärgere mich wahnsinnig über Politiker wie Herrn Söder, die ihren Instagram-Account mit Bratwurst füllen. Also und die wirklich, oder Frau Merkel mit der Kartoffelsuppe und dem Pflaumenkuchen. Und das ist alles schön und gut, aber warum nimmt ein bayerischer Ministerpräsident sich nicht mal dieses Thema Gasthauskultur an? Oder warum promoten die nicht mal diese wunderbare kulinarische Vielfalt, über die wir gesprochen haben? Nein, es wird in den Hinterzimmern gegessen. Ich erinnere mich noch daran, als Per Steinbrück sagte, er kauft kein Pinot Grigio unter 5 €, gab es einen riesigen Shitstorm. Dabei ist das, unter 5 € kann man menschenwürdig fast gar keinen Wein produzieren, der ordentlich ist, der per Hand gepflückt wird, der gesund ist. Und der nicht mit Pestiziden versetzt ist oder gepanscht wird. Aber da gibt es einen Shitstorm. Es gilt in Deutschland immer noch irgendwie als dekadent und anrüchig, für gutes Essen Geld auszugeben. Und da, finde ich, muss die Politik mal vorangehen. Wenn Macron seinen Sieg feiert, dann sieht man in der Kamera eine Flasche Röderer Champagner, die er natürlich nicht verdeckt. Man sieht ihn im besten Restaurant feiern mit seinen Freunden. Und keiner echauffiert sich darüber. Bei uns wäre das sofort ein Skandal. Ja. Und ich finde, da müsste die Politik, die müsste viel mehr auf der Seite der Genusskultur sein und der Köche, weil daran hängen Arbeitsplätze, daran hängen Produzenten, daran hängt die Landwirtschaft. Das ist ein bisschen immer noch Igitt und man traut sich nicht, sich dazu zu bekennen. Und da würde ich mir einfach viel mehr Rückenwind wünschen für unser ganzes Thema.
Das ist schon fast ein Schlusswort, aber wir haben ja eine traditionelle Rausschmeißerfrage bei uns, die wir seit mehr als 5 Jahren jedem unserer Gäste stellen. Stell dir vor, du könntest für 24 Stunden mit irgendeinem Menschen auf der Welt tauschen. Du wärst an dessen Stelle, ob lebend oder aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, ganz egal, könntest tauschen, würdest dessen Leben leben, hättest dessen Macht, dessen Befugnisse für einen Tag. Wer wärst du und was würdest du machen?
Aus der kulinarischen Szene?
Ganz egal. Also du kannst, weißt du, wir hatten schon Leute, die sagten, hey, ich würde gerne einmal als Fußballtrainer an der Seite stehen bei Verein XY. Wir hatten schon Leute, die haben Kriege beendet. Wir hatten Leute, die waren ihre eigene Ehefrau, das fand ich cringe. Wir hatten schon Leute, die, ich weiß gar nicht, 200 Jahre zurückgereist sind und da was erlebt haben. Also mit wem würdest du für einen Tag tauschen? Mhm. Du hast wirklich jetzt equal vollkommen freie Wahl.
Also ich würde gerne mit einer Person tauschen, die es gar nicht gibt. Und das hat jetzt auch nichts mit Kulinarik zu tun, aber strahlt in unser aller Leben ein. Ich würde gerne eine Person sein, die die aktuellen Kriege beenden kann. Muss ich ehrlich sagen, ich finde, das ist im Moment das wichtigste Thema, was mich auch umtreibt. Die schrecklichen Kriege und Konflikte, die wir haben, das klingt jetzt sehr ernst, also und nicht feinschmeckerisch, aber das sinnlose Sterben der jungen Leute im Osten. Und ich würde gerne jemand sein, der das beenden kann. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir hatten ja so die glücklichen 90er Jahre, nach dem Mauerfall, wo man sagte, man braucht keine Waffen mehr, es gibt keine Kriege mehr. Wir verstehen uns alle, die Blöcke Ost-West sind gefallen und jetzt ist wieder eine Zeit, in der es alles ganz anders ist. Und ich finde, also das ist wirklich so für mich das wichtigste Thema. Und ich wäre gerne jemand, der dem Ganzen ein Ende setzt und für Frieden sorgt. Denn das führt letztendlich auch zum, natürlich zum Wohlstand und zum Genuss und zur Freude und zu ja einem friedlichen Leben. Und Gott, ich sage das jetzt gleich nochmal, aber
aber im Grunde bist du ja auch genau auf der richtigen Ding. Ich meine, wie oft wurden an gedeckten Tischen wurde Frieden geschlossen und es wurde noch nie an einem gedeckten Tisch ein Krieg.
Genau, das ist genau das. Du hast visionäre Fähigkeiten, was ich in meinem aktuellen Editorial geschrieben habe tatsächlich. Weil wir haben eine Kolumne im Feinschmecker im nächsten Heft. Da beschreibt unsere italienische Kolumnistin Stefania Canali, wie sie erlebt hat, wie auf einem Campingplatz bei Venedig in den 60er Jahren zum ersten Mal Deutsche und Italiener aufeinander getroffen sind. Und sie haben sich kritisch beäugt, bis die Italiener anfingen, ihre Peperonata zu köcheln in großen Töpfen und die Deutschen mit ihrem Schwarzbrot mit Kümmel kamen. Und dann haben sie sich irgendwann scheu gegenseitig so die ersten Bissen gereicht und plötzlich haben sie gesagt, oh wow, das schmeckt ja gut, wie interessant und das können wir doch mal gemeinsam essen.
Probier mal bei mir,
genau. Und dieses Thema gemeinsam essen, sich übers Essen kennenlernen, es gibt einfach keine stabilere Brücke und nichts, was mehr Frieden und Glück und Fröhlichkeit stiftet. Und deswegen hängt es ja doch alles irgendwo zusammen. Der Frieden auf der Welt und der Genuss.
Also sollte der nächste Chef der UN ein Koch sein, idealerweise, oder zumindest ein Gastgeber. Lieber Andreas.
Wäre vielleicht nicht schlecht. Das war der Tisch für drei mit Gabriela Heinz. 50 Jahre Feinschmecker. Das ist nicht nur ein Jubiläum, sondern meiner Meinung nach auch ein Spiegel des kulinarischen Deutschlands. Wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert uns, gebt uns eine Bewertung ab auf den gängigen Portalen, auf denen ihr uns hört. Und empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns nächsten Monat wieder am Tisch für drei. Bis dahin bleibt hungrig. Und dir, liebe Gabriele, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass wir hier heute sein durften.
Vielen Dank für das schöne Gespräch und die interessanten Fragen. Hat mir viel Freude gemacht. Danke.
Danke. Vielen Dank, sehr, sehr gerne.